Amen. So schön, heute hier zu sein, bei euch zu sein, an Muttertag hier zu sein, Gastspiel zu haben. Ich bin zwar Gast, aber irgendwie auch nicht. Ja. Also wir denken ganz oft an euch. Ja, richtig schön, heute Morgen da zu sein. Und bin auch so froh, wirklich sagen zu können, dass es uns als Familie gut geht. Der Elias ist jetzt 1,5 Jahre alt, läuft schon überall rum, übt sich im Erzählen, übt sich im Rumprappeln. Und ich sage immer zum Elias, Elias, du bist so ein richtiger Freukönig. Ja, weil der freut sich über die banalsten Dinge, wenn er einen Stein gefunden hat, bei egal was. Manchmal steht er bei uns im Flur und er schreit richtig rum, aber jetzt nicht, weil er irgendwas will, sondern einfach, weil er sich so freut und es hallt dann in dem ganzen Flur lang, dass es dir in den Ohren klingelt. Also der Elias ist unser Sonnenschein und der ist so ein richtiger Freukönig, sage ich immer. Ja, und wir genießen es auch. Ja, Katha darf auch jetzt einfach Mutter sein und wir genießen die Zeit. Das ist für uns jetzt gerade richtig. Ja, und ich finde es auch so krass, wie sich so dein Leben verändert, wenn so ein Kind in deine Familie reinkommt. Ja, ich meine, du hast zwar 9 Monate Zeit, dich da irgendwie drauf vorzubereiten, aber wenn er dann da ist, dann ist doch irgendwie plötzlich und alles verändert sich ziemlich dramatisch von einem auf den anderen Tag. Ja, und auf einmal bist du dann Vater und Mutter und teilst dein ganzes Leben plötzlich mit einer anderen Person. Ja, irgendwie komisch. Also wenn ich so, ja, man kann ja Leben teilen auf ganz viele unterschiedliche Art und Weise, aber was ich irgendwie schon krass finde, du teilst dein Leben halt wirklich in allen Belangen. Ja, es gibt keine Ausnahme. Sogar auf der Toilette, ja, also es ist, wo gibt es denn sowas, dass man sein Leben teilt, sogar auf der Toilette. Und wenn du auf der Toilettentür, wenn du auf der Toilette bist und du hast mal die Toilettentür zugemacht, dann klopft er dagegen, Papa, bist du auch da drin? Ja, ich bin da. Ja, ich finde es auch so spannend, wie Gott sich das so ausgedacht hat und überlegt hat, mit dem Nachwuchs und wie er so neue Menschen machen möchte. Ja, wir sind berufen, ja, Vater und Mutter zu sein und ja, unser ganzes Leben miteinander zu teilen. Wenn ich jetzt so in die Tierwelt reinschaue, dann ist es ja bei den allermeisten Tieren so, dass Tiere nach Monaten oder nach wenigen Jahren schon in der Lage sind, ein eigenes Leben zu führen. Aber bei Menschen, finde ich, das dauert es irgendwie krass lange. Also da dauert es 18 Jahre oder noch länger, bis man wirklich in der Lage ist, ein eigenständiges Leben zu führen und das Leben in allen Belangen zu teilen. Ja. Es ist eine große Freude, aber es ist manchmal auch eine große Herausforderung. Ja. Ja. Ja, ihr habt ja, viele von euch haben die Erfahrung auch schon vor mir gemacht. Das Leben teilen, das ist das Thema unseres heutigen Gottesdienstes. Und wir sind ja hier gerade in der Predigtreihe im 1. Thessalonicher Brief. Und im Vergleich zu der Predigt von Katha von letzter Woche, die ich mir sehr gut angehört habe, springen wir ein kleines Stück zurück, weiter nach vorne an den Anfang. Und ich möchte ein paar Verse, 7 Verse mit uns lesen aus dem 2. Kapitel ab Vers 5. Und dort schreiben Paulus, Silas und Timotheus Folgendes. Ihr, Thessalonicher, ihr wisst auch, dass wir euch niemals mit Schmeicheleien einfangen wollten und dass es nicht um unseren eigenen Vorteil ging. Dafür ist Gott unser Zeuge. Niemals wollten wir persönliches Ansehen gewinnen, weder bei euch noch bei anderen Leuten. Als Apostel von Jesus Christus hätten wir euch doch auf unsere besondere Autorität pochen können. Aber stattdessen gingen wir liebevoll mit euch um, wie eine Mutter, die für ihre Kinder sorgt. Aus Liebe zu euch waren wir nicht nur dazu bereit, euch Gottes rettende Botschaft zu verkünden, sondern unser ganzes Leben mit euch zu teilen. So sehr hatten wir euch lieb gewonnen. Erinnert ihr euch doch sicher daran, liebe Brüder und Schwestern, wie sehr wir uns geplagt und abgemüht haben. Wir haben euch Gottes rettende Botschaft verkündet. Als wir euch Gottes rettende Botschaft verkündeten, haben wir Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt gearbeitet, um niemandem von euch zur Last zu fallen. Gott weiß es und ihr wisst es auch, dass wir euch, die ihr zum Glauben gekommen seid, so behandelt haben, wie Gott es gefällt. Und wir verhielten uns vorbildlich und ließen uns nichts zu Schulden kommen. Ihr wisst, wie ich mich um euch gekümmert habe. Wie ein Vater seine Kinder habe ich jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt, ja beschworen, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Und er beruft euch dazu, in seinem Reich zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. War jetzt doch ein etwas längerer Text. Aber wenn man diesen Text so liest, dann bekommt man so das Gefühl, Paulus, Silas und Timotheus haben irgendwie das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen. Ja, wir wissen nicht ganz genau, was die Situation war, was man sich vielleicht in Thessaloniki über die drei erzählt hat, aber ganz offensichtlich ist es Paulus ein großes Bedürfnis, mit falschen Anschuldigungen, mit falschen Erzählungen über sich aufzuräumen, und er nutzt hier zwei starke Bilder, wie er mit den Thessalonichern umgegangen ist, was seine Motivation war, was seine Haltung war, wie er bei den Thessalonichern sein wollte. Er benutzt zwei Bilder, nämlich das Bild einer Mutter und das Bild eines Vaters. So sehr hat er sie geliebt, dass er sein ganzes Leben, dass sie ihr ganzes Leben mit ihnen geteilt haben. Ja, wenn wir uns kurz daran erinnern, was wir denn über die Situation wissen, dann ist es, Paulus und Silas haben diese Gemeinde in Thessaloniki, während der zweiten Missionsreise gegründet, und sie konnten aber nur circa 3 Wochen da sein. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, dass er an 3 Sabbaten bei ihnen war, also an 3 Samstagen bei ihnen war und predigte. Und irgendwie, wenn man so das Evangelium predigt, hat es scheinbar diesen Nebeneffekt, dass manche wirklich berührt werden von Gott und von dieser Botschaft, aber dass manche auch zu richtigen Gegnern werden können, die sagen, hey, was du erzählst, das kann nicht sein, was du erzählst, das stimmt nicht, und das, was du erzählst, das darf sich auf keinen Fall weiter ausbreiten. Und so musste Paulus auch mit einer großen Gegnerschaft umgehen und musste nach circa 3 Wochen Thessaloniki wieder verlassen. Und was ich so berührend finde, ich glaube, du kannst viele Dinge so erzählen, aber wenn man es, ja, manche Dinge kann man einfach nur, finde ich, gut nachempfinden, wenn du es selbst erlebt hast. Und er schreibt in dem Brief, ja, mit welcher Hingabe und von welcher Liebe er bestimmt war, als er dort war. Seine Motivation war es, nicht aus Eigennutz da zu sein, nicht um den eigenen Vorteil zu bekommen, nicht irgendwie um Geld zu verdienen, um der neue Starspeaker zu sein, der ganze Hallen füllt, dem man zujubelt, bei dem man große Eintrittsgelder einsammelt. Paulus' Motivation war nicht Ruhm und Ehre und Ansehen und Geld, sondern Paulus' Motivation war, er war bei ihnen, wie eine Mutter sich um ihre Kinder sorgt und wie ein Vater seine Kinder behandelt. Und deshalb hat er nicht nur große Reden geschwungen und ist dann wieder verschwunden und abgetaucht, sondern er schreibt, er hat sie so lieb gewonnen, dass sie sein ganzes Leben, dass Paulus und Silas und Timotheus, dass sie ihr ganzes Leben mit ihnen geteilt haben. Zu der damaligen Zeit war es durchaus üblich, dass philosophische Wanderlehrer von Stadt zu Stadt gezogen sind und unterrichtet haben. Sie haben unterrichtet in allererster Linie in Rhetorik und in Ethik, und Menschen, die irgendwie einen gesellschaftlichen Aufstieg schaffen wollten, die haben richtig viel Geld bezahlt, dass sie bei solchen Wanderlehrern in der Schule waren und von ihnen gelernt haben. Und Paulus schreibt, hey, ich hätte das locker. Ja, es wäre absolut legitim gewesen, von euch zu erwarten, dass ihr für unseren Unterhalt sorgt. Ja, schließlich sind wir Apostel von Jesus Christus. Schließlich sind wir Gesandte von Jesus. Wir hätten das erwarten können von euch. Aber hey, das war nicht unsere Motivation. Wir wollten niemandem von euch auf der Tasche liegen. Wir wollten niemandem von euch zur Last fallen, sondern wir wollten diese Liebe, mit der wir erfüllt waren, diese Liebe wollten wir euch zeigen, diese Liebe wollten wir, dass ihr die spürt, dass ihr nah an uns dran sein könnt. Nicht nur, wenn wir predigen, sondern ihr könnt nah bei uns dran sein. Ihr könnt zuschauen, wie wir zu Hause sind. Ihr könnt zuschauen, wie wir beten. Ihr könnt zuschauen, wie wir mit Versuchungen umgehen. Ihr könnt zuschauen, wie wir mit Niederlagen umgehen. Paulus hat sein, und die zwei anderen haben ihr ganzes Leben miteinander geteilt. Und wenn ich das so beschreibe und jetzt vielleicht auch so ein bisschen ins Schwärmen gerate über die drei, dann will ich gar nicht, dass wir ins Schwärmen über Paulus geraten, sondern ich will, dass wir uns eine Frage stellen. Ich möchte, dass wir uns die Frage stellen, was können wir dadurch lernen? Was können wir uns an dem Vorbild, wie Paulus und Silas und Timotheus gelebt haben, was können wir dadurch lernen und was will Gott dadurch zeigen? Ich glaube, einen Punkt zumindest, den Gott dadurch zeigen möchte, ist, Menschen, die vollkommen von Gottes Liebe erfüllt und motiviert sind, suchen nicht ihren eigenen Vorteil. Menschen, die vollkommen von Gottes Liebe erfüllt sind, davon motiviert sind, sind nicht auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Warum kann ich das sagen? Weil ich glaube, wenn ich von Gottes Liebe erfüllt bin, wenn ich das wirklich gespürt habe, dass Gott, ja, muss man sich mal vor Augen halten, Gott die mächtigste Person in diesem Universum, wenn ich weiß, dass die mächtigste Person in diesem Universum mich liebt, brauche ich keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Dann brauche ich keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Ich brauche nicht selbst für mein Recht zu sorgen. Ich brauche nicht selbst auf mein Recht zu pochen. Ich kann mir sicher sein, dass wenn der liebende Gott an mich denkt, dass er mich versorgt und dass er immer für mich da ist, so wie er das auch versprochen hat. Und ich muss nicht um meine Position kämpfen, sondern ich darf ihm vertrauen. Ich erinnere mich an eine Situation in meinem Leben. Vor vielen Jahren, als ich bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt war, ist eigentlich der Vertrag am Auslaufen gewesen und mein damaliger Chef, der hat mir schon so durch die Blume gesagt, hey Jörg, wir werden deinen Vertrag nicht verlängern. Und ich habe mir gesagt, okay Gott, ich will dir auch in dieser Situation vertrauen. Ja, einen Job zu haben ist gut und wichtig. Ich will dir auch in dieser Situation vertrauen. Und ich glaube, ich habe viele Gründe, warum ich weiterhin angestellt werden sollte. Aber ich will nicht auf mein Recht pochen. Ich habe darüber gebetet und habe zu Gott gesagt, hey, okay, ich werde meinen Standpunkt klar machen. Ich werde meinen Standpunkt klar machen, warum es gut ist, dass ich weiterhin da arbeite und was ich auch möchte. Aber ich werde jetzt nicht um meine Position so übertrieben hart kämpfen und vielleicht noch andere dabei schlecht machen, die das ja viel weniger verdient hätten, eine Vertragsverlängerung als ich. Und Interessant war es, dass dann zum Personalgespräch kam mit dem Chef und dann war auch noch eine Personalbearbeiterin dabei. Und ich habe meinen Standpunkt klar gemacht und habe es dann auch für mich so innerlich abgegeben. Aber ich durfte dann auch erleben, dass schlussendlich die Personalbearbeiterin für mich Partei ergriffen hat und schlussendlich dafür gesorgt hat, dass ich doch eine Vertragsverlängerung nochmal bekommen habe. Was ich damit sagen will, ist, es geht nicht immer schlussendlich alles gut aus. Vielleicht nicht immer bekommen wir die Vertragsverlängerung, auch wenn wir Gott vertrauen, aber ich will sagen, schlussendlich wird es sich immer lohnen, auf Gott zu vertrauen. Ja, und Paulus beschreibt seine Motivation weiter, ich habe es schon angerissen, dass es absolut legitim gewesen wäre, dass die Thessalonicher für die drei gesorgt haben. Und Paulus schreibt, hey, mir ging es niemals um Habgier, mir ging es niemals irgendwie um einen Vorwand zu suchen, noch mehr Bereicherung zu bekommen oder eine Gewinnsucht, sondern Paulus begründet es damit, dass er sagt, nee, als ich bei euch war, ich war liebevoll, ja, wörtlich schreibt er, ich war zart wie eine Mutter zu euch, wie eine stillende Mutter. Und ich finde es so krass, wie Paulus es auch beschreibt, dass sie so die Thessalonicher so ins Herz geschlossen haben, dass sie sogar ihre Autorität, auf die sie haben, auf die sie auch viel stärker beanspruchen könnten, dass sie die Autorität beiseite gelegt haben. Ja, sie haben Privilegien aufgegeben und sind zart geworden. Sie haben freiwillig auf etwas verzichtet, was sie locker und ohne Probleme hätten einfordern können. Aber sie haben sich entschieden dazu, sich auch aufzuopfern und Hingabe zu leben. Es ging ihnen nicht um Macht und Einfluss. Und ich finde, Paulus macht damit auch klar, im christlichen Leben geht es auch um gesunde Beziehungen und um einen liebenden Dienst aneinander. Warum gesunde Beziehungen? Wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, auf meinen eigenen Vorteil zu achten, wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, zu schauen, dass ich nicht zu kurz komme, ich glaube, dann wirst du in deinem Leben keine gesunden Beziehungen, keine echte Freundschaften leben. Und vor allem wirst du nicht von der Liebe motiviert sein. Und ich finde es so ein krasses Bild, Mutter zu sein und dass Paulus als ein Mann sich beschreibt und bezeichnet und das Bild benutzt, wie eine stillende Mutter zu sein. Ja, und ich finde es total richtig und total gut, dass wir heute alle Mütter und auch alle Frauen ehren und feiern, die irgendwie auf eine besondere Art und Weise eine geistliche Mutter sind oder eine Mutter im Natürlichen sind. Weil wenn ich dran denke, was Katha heute bereit ist, alles für den Elias aufzugeben, ja, ähnlich, sie gibt freiwillig Privilegien auf, gibt Freiheiten auf, gibt Dinge auf, damit jemand anderes wachsen kann, damit jemand anderes erzogen werden kann, Liebe erfährt und die Bedürfnisse von jemand anderem gestillt werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so dran denke, wie ich früher immer meine Muttertagsgeschenke gemacht habe, dann war das so, ja, also es ist ja Muttertag und dann, es gehört halt dazu, macht man sowas, macht man eine Kleinigkeit. Aber wenn ich jetzt heute dran denke und sehe, was die Katha alles für den Elias aufgibt und dann dran denke, hey, meine Mutter hat dasselbe für mich gemacht, dann denke ich manchmal, so eine Kleinigkeit und so ein kleines Geschenk ist eigentlich irgendwie zu wenig. Also wenn ich dran denke, wie viel durchzechte Nächte die Katha hat, weil sie beim Stillen war und der Elias alle 2 Stunden wieder wach geworden ist, da war ich froh, dass ich als Mann neben dran schlafen konnte. Ja. Ja, Paulus' Intention, Paulus' Motivation war es, dass die Thessalonicher im Glauben wachsen konnten, dass sie mehr wie Jesus werden konnten. Und er nutzt nicht nur das Bild einer Mutter, sondern auch die Väter kommen in dem Text nicht zu kurz. Yes, Männer. Er schreibt davon, dass er wie ein Vater sich um seine Kinder kümmert, dass er sie ermutigt hat, dass er sie getröstet hat und dass er sie beschworen hat, vielleicht ein komisches Wort, aber ganz intensiv dazu aufgefordert hat, ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Ja, und er beschreibt all dieses, ist dann noch mit eingebettet darin, dass sie ihr ganzes Leben miteinander geteilt haben, weil sie sie so sehr ins Herz geschlossen haben. Und ja, ich finde es schon auch eine krasse Art und Weise, wie er das gemacht hat, so sehr ins Herz zu schließen, dass sie ihr ganzes Leben miteinander geteilt haben. Ja, es gab keine Geheimnisse. Es war nicht irgendwie, ja, okay, ich zeige euch jetzt nur meine Schokoladenseite und wenn ich schwach bin, das verstecke ich lieber, sondern hey, sie haben alles miteinander geteilt. Und ich glaube, wenn wir uns auch daran erinnern, nachdem Paulus, Silas und Timotheus aus Thessalonich nach 3 Wochen schon weggegangen sind, wie hat die Gemeinde in Thessaloniki reagiert? Sie wurden nämlich danach auch noch angefeindet und sie wurden danach auch verfolgt, aber dieser Umgang und diese Liebe, die Paulus und seine Freunde den Thessalonichern vorgelebt hat, das, was sie vorgelebt haben, wo die Thessalonicher sehen konnten, aha, so liest man also die Bibel, aha, so betet man also, so gehe ich mit Versuchungen und mit Niederlagen um. Das hat sie so stark gemacht und das, was sie mit Jesus erlebt haben, das hat sie so stark gemacht, dass sie in der Lage waren, eine Gemeinde, die sich nach 3 Wochen gegründet hat, sogar aufgrund von äußerlichen Anfeindungen standhaft zu sein und ihren Glauben nicht zu verlieren. Was können wir uns daraus mitnehmen? Was können wir dadurch lernen, wie auch wir mit anderen Menschen umgehen wollen? Ich glaube, wir dürfen auch danach ausgestreckt sein, Väter und Mütter für andere Menschen zu sein. Und ich kann heute hier echt stehen und sagen, ich habe so viele Menschen kennengelernt, die wie ein Vater und wie eine Mutter auch für mich waren. Ja, auch wenn ich echt dankbar bin, ich habe eine tolle Mutter und ich habe einen tollen Vater. Und trotzdem bin ich immer wieder Menschen begegnet. Man war mal eine Woche und hat eine andere Gemeinde besucht oder hat Freunde besucht und hat trotzdem Menschen kennengelernt, die mich im Glauben weitergebracht haben und die sich mir zugewandt haben wie Väter und Mütter. Ich glaube, wir dürfen danach ausgestreckt sein, danach ausgestreckt leben, auch geistliche Mütter und Väter für andere zu sein. Vielleicht ist es nur ein langes Wochenende, wo wir einen Kontakt haben mit jemandem. Vielleicht dürfen wir aber auch Menschen wirklich über eine längere Zeit begleiten, die vielleicht getrennt sind von ihren Eltern, wie auch immer. Ich möchte uns aber auch dazu ermutigen, immer wieder auch neu darüber nachzudenken, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein und wie wir das leben können. Was bedeutet es, ein Jünger Jesu zu sein? Ich glaube, Paulus war das ganz wichtig, Jünger Jesu zu sein und das auch zu leben. Und das sehe ich darin, dass er eben schreibt, hey, ich bin nicht nur gekommen, um euch eine schöne Rede zu halten, sondern ich bin gekommen, um mein ganzes Leben mit euch zu teilen. Und ich glaube, das ist auch Kern dessen, was es ausmacht, Jünger zu sein und für andere Menschen zum Jüngermacher zu werden. Was bedeutet es, Jünger Jesu zu sein? Ich habe es in einem Satz so aufgeschrieben: Ein Jünger möchte lernen, wie Jesus zu leben. Ein Jünger möchte lernen, wie Jesus zu leben. Und wenn ich mir die drei so anschaue und was Paulus darüber beschreibt, und für mich ist es auch ein ganz starkes Argument, dass Paulus sagt, dass Paulus Worte hier nicht irgendein Märchen sind, dass dieser Thessalonicher Brief nicht irgendwie 100 Jahre später geschrieben wurde, sondern er schreibt zu den Thessalonichern: Hey, wir haben uns so und so euch gegenüber verhalten und ihr seid Zeugen dafür. Ihr habt es doch selbst erlebt. Also wenn die das nicht selbst erlebt hätten und Paulus würde ein Argument bringen, dann hätten die gesagt: Was, Paulus, du willst mir irgendwas von Liebe erzählen? Du warst ganz anders. Nee, sie konnten das bezeugen und haben sich daran erinnert, dass Paulus so mit ihnen umgegangen ist und dass sie das Leben miteinander geteilt haben. Ich möchte dich heute ermutigen, wenn du aktuell nicht in einem Hauskreis bist, schließe dich einem Hauskreis an, weil in einem Hauskreis ist ein Ort, an dem man Leben miteinander teilt, an dem man voneinander und miteinander lernt, mehr wie Jesus zu werden. Wenn du gar nicht weißt, was ein Hauskreis ist: Ein Hauskreis ist eine Gruppe von Menschen, die miteinander beten, die miteinander die Bibel lesen, die ihr Leben miteinander teilen und die darauf ausgerichtet sein wollen, ja, mehr wie Jesus zu leben. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, frag doch gerne die Katha. Und ich möchte noch auf den letzten Teil des letzten Verses kommen. Und Paulus schreibt dann, dass er sagt, hey, ich möchte, indem dass ich wie ein Vater zu euch war, möchte ich euch anspornen und ermutigen dazu, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Ein Leben zu führen, was Gott ehrt. Und wenn ich so auch in Gesellschaften schaue, in der das Christentum einen großen Einfluss hatte, die Betonung ist hier auf hatte, dann merke ich immer wieder, dass Menschen sich irgendwann darauf reduziert haben, mit Äußerlichkeiten zufrieden zu sein. Menschen haben sich darauf reduziert und haben das für absolut okay gefunden, zu sagen: Hey, okay, ich will ein ordentliches Leben führen, will anständig sein, will nichts Schlimmes machen. Aber hey, im christlichen Leben geht es nicht um Äußerlichkeiten. Es geht nicht um eine schöne Fassade, sondern es geht darum, dass Jesus in unserem Leben ist, dass Jesus unser Leben durchdringt und verändert und dass wir deshalb anders leben. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern es geht darum, dass Jesus unser Leben durchzieht und durch jede Pore auf unserem Leben zum Ausdruck kommt. Und daraus heraus kann auch ein Leben entspringen, das anständig und ordentlich ist. Aber es geht nicht um ein frommes Leben, in dem Jesus nicht drin ist, sondern es geht um ein frommes Leben, in dem im wahrsten Sinne des Wortes darum geht: Hey Jesus, ich habe so eine Sehnsucht nach dir. Ich kann nicht darauf verzichten, Zeit mit dir zu haben. Ich kann nicht darauf verzichten, mich an die Kraft des Heiligen Geistes anzuschließen und zu erwarten, Gott, dass du in mein Leben hineinwirkst. Nicht erwarten, nicht ohne darauf verzichten zu wollen, dass der Heilige Geist nicht an mir und durch mir wirkt. Ich will erleben, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ich will erleben, dass Menschen von Jesus verändert werden. Und ich will diese Kraft in meinem Leben spüren. Und ich will, dass andere Menschen durch mich gesegnet werden. Und ich möchte, ihr vielleicht, wenn ihr die Tasche gesehen habt, manche von euch fragen sich, warum die Tasche hier steht. Und ich möchte uns das verdeutlichen. Danke. Also, ich habe hier ein Glas mitgebracht mit heißem Wasser. Und dieses Glas mit dem Wasser soll unser Leben sinnbildlich verdeutlichen. Das soll unser Leben sein. Und wie soll unser Leben sein? Unser Leben, ja, es gibt, vielleicht kennt ihr auch so Gläser, die haben so einen äußeren Anschein. Dann hat die Flüssigkeit, die innen drin ist, die leuchtet dann irgendwie hellblau oder violett oder wie auch immer. Aber es geht nicht darum, dass das äußere Gefäß irgendwie einen Anschein, einen äußeren, schönen, netten Anschein hat, sondern der Teebeutel ist Jesus. Und er macht dann einen Unterschied in unserem Leben, wenn er in unser Leben hineinkommt. Ja, also wenn er draußen ist, dann passiert gar nichts mit unserem Leben. Aber wenn Jesus in unser Leben hineinkommt und wir miteinander anfangen zu leben, dann verändert sich unser Leben. Dann nimmt unser Leben eine andere Farbe an. Dann nimmt unser Leben einen anderen Geschmack an. Auch einen anderen Geruch an. Ja, dieses Wasser, wenn ich davon trinke, kann auch bestimmte Wirkungen haben. Also es gibt ja Tee mit Koffein und keine Ahnung, was da alles gibt. Und gesund machende Tees. Ich bin kein Teefreund. Ja, ich trinke nur Tee, wenn ich krank bin. Aber Jesus hat nur dann eine Auswirkung in unserem Leben, wenn er auch in unserem Leben ist. Und dann verändert er uns. Amen. Und ich möchte noch mal kurz auf einen Satz zurückkommen, den ich vorhin gesagt habe. Können wir noch mal zurückmachen. Das erste Zitat, noch eins vorher. Okay, dann das zweite. Genau, dieser Satz. Menschen, die vollkommen von Gottes Liebe erfüllt und motiviert sind, sind nicht auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Dieser Satz ist mir irgendwie so im Gebet gekommen und ich habe darüber nachgedacht. Oh Jörg, das ist aber wirklich ein heftiger Satz. Ja, also, und habe gefragt, hey Jörg, ist es in deinem Leben wirklich immer wahr? Aber ich glaube, und ich erlebe das, vielleicht punktuell schleichen sich in meinem Leben auch andere Motivationen ein, will ich überhaupt nicht verleugnen. Aber in dem Moment, wo Jesus wirklich in meinem Leben ist, das sind so starke Momente, wo ich das so stark spüren darf, dass wenn meine Motivation ganz und gar von ihm durchdrungen ist, hey, dann geht es mir nicht darum, 100 Euro im Monat mehr zu verdienen. Dann geht es mir nicht darum, von irgendwelchen Leuten, die ich kenne oder mag oder auch nicht kenne und vielleicht auch, dann geht es mir nicht darum, Anerkennung zu haben von irgendwelchen Menschen, sondern, hey, das Wichtigste in unserem Leben ist doch eins, nämlich, dass wir die Anerkennung Gottes über unserem Leben stehen haben und nicht die Anerkennung von Menschen. Und da möchte ich auch dran anschließen, so an die Predigt von Katar von letzter Woche. Ja, als Christen wollen wir nicht ein bequemes Leben führen, der sich damit zufrieden ist, mit einem äußerlichen Anschein ganz gut darzustellen. Hey, wir wollen leben aus der Liebe Gottes. Wir wollen leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wir wollen verändert sein und wir wollen unsere Umwelt, unser Umfeld verändern und dass Gottes Liebe weitere Kreise zieht und dass Menschen von der besten Botschaft hören, die es auf dieser Welt gibt, nämlich dass Jesus Christus jeden Menschen erlösen möchte, der sagt, ich habe erkannt, ich habe Dinge in meinem Leben gedacht, gesagt und getan, die mich von Gott trennen. Aber Jesus möchte dich davon erlösen, dass du wieder in eine Beziehung mit Gott kommen kannst, die jede Trennung überwunden hat und überwinden kann. Ich will nicht äußerlich fromm leben, sondern ich will wirklich von der Liebe Jesu durchdrungen sein. Lasst uns miteinander aufstehen und die Band darf gerne nach vorne kommen. Ich bin davon überzeugt, ein Christ ist dazu bestimmt, in Gottes Reich zu leben. Und wir haben das gelesen, dass Paulus das auch schreibt, dass wir bei ihm sein dürfen. Und wenn ich mir das vor Augen halte, möchte ich noch kurz einen Psalm lesen aus Psalm 96, wo der Psalmist schreibt: Gott, vor deinem Thron ist Majestät, vor deinem Thron und vor deinem Angesicht ist Pracht, Stärke und Herrlichkeit. Hey, an diesen Ort, der so heilig ist, an diesen Ort, der so unbeschreiblich schön ist und wohltuend ist, an diesen Ort dürfen wir kommen. Und dazu sind wir eingeladen. Danke, Jesus, Herr, für dein Wort. Danke, Jesus, dass wir von dir lernen dürfen. Danke, Jesus, dass wir uns dir nahen dürfen. Danke, Jesus, dass wir durch dich verändert werden dürfen. Herr, und wir bitten dich, durchdringe du uns. Sei du wie ein Teebeutel in unserem Leben, der uns den Unterschied macht in unserem Leben. Herr, wir bitten dich, wirk du an uns. Sprich du zu uns in unseren Gedanken, sprich du zu uns in unserem Herzen, sprich du zu uns in all unseren Wünschen. Herr, es gibt nichts Besseres, als bei dir zu sein. Herr, wir wollen dich lieben und wir wollen von deiner Liebe motiviert sein und verändert sein. Danke, Jesus. Amen. Und ich möchte noch eine Einladung aussprechen, wenn du nicht weißt, wie das geht, ein Jünger Jesu zu sein, wenn du nicht weißt, wie ich das schaffen kann, dann will ich dir sagen, es kommt nicht auf das an, was du tust, sondern es kommt auf das an, was Jesus getan hat. Und du kannst ein Jünger Jesu werden, indem du sagst: Herr, ich weiß, Gott, ich weiß, ich habe Dinge in meinem Leben getan, die mich von dir trennen. Herr, aber ich will zu dir. Ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich will dir mein Leben geben. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld und für meine Trennung von Gott gestorben bist. Und ich bitte dich, Herr, nimm alles weg aus meinem Leben, was mich von dir trennt. Und begegne du mir und berühre du mich. Wenn du das tun möchtest, hey, wir würden uns freuen, am Ende des Gottesdienstes mit dir ins Gespräch zu kommen. Du darfst gerne zu mir oder zur Kada kommen. Das ist die beste Entscheidung und die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann.